Last-Minute-Unentschieden in Wiesbaden. Aufstiegsfußball sieht anders aus.
4 Punkte nach 5 Spielen. Müssen wir die Ziele anders stecken?
Wie lange schmeckt der Reis noch? Spätestens jetzt stellt sich auch die Trainerfrage.
Flutlichtspiel gegen Magdeburg. Trendwende oder kompletter Stimmungskollaps?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Matte sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Auswärtsspiel bei Wien Wiesbaden, dem 5. Spieltag der 2. Liga, kurz vor der Länderspielpause, ein Sieg war Pflicht. Und Endstand zwischen Wiesbaden und Schalke 1:1. In der letzten Minute kassiert der S04 noch das Gegentor und statt eines Arbeitssieges auswärts, der uns 3 Punkte beschert hat, sorgt diese 95. Minute dazu, dass wir wieder ganz, ganz viel zu diskutieren haben. Von Mannschaft über Trainer über Torwartfragen. Und wenn ich wir sage, die darüber diskutieren, dann meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, der es doch noch einrichten konnte und mit dem ich jetzt am Montagabend hier sitze. Hallo Felix.
Hallo Basti, Glück auf an alle da draußen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist wieder, kann man schon sagen, Chaos, Club Schalke 04 wieder. Ich denke, es geht schon in die Richtung wieder, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Chaos.
Wir sind wieder da, wir sind wieder da. Also, ich glaube, das Letzte war, dass wir so wirklich darüber gefrontet haben, war, glaube ich, in der letzten Abstiegssaison aus der Bundesliga noch. Also jetzt nicht
Da gab es noch ganz andere.
Ja, weiß ich nicht. Also letztes Jahr fand ich, haben wir ja nicht so krass.
Aufstiegssaison, Gramotzis?
Ja, gut, also, aber ich finde das jetzt, ich weiß nicht, ob ich
schlimm. Ruven Schröder, der einfach gegangen ist.
Ja, stimmt auch, hast recht. Aber es ist trotzdem wieder
Frank Kramer.
Ich sag mal so, man fällt auf Schalke immer gerne in alte Muster zurück. Also, und
Das können wir gut.
Das tun wir jetzt auch wieder 1-1 gegen Wiesbaden, gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga. Spielen wir wirklich einen katastrophalen Fußball mal wieder. Anscheinend nichts gelernt aus dem Spiel gegen Kiel. Ich muss sagen, nach 90 Minuten gehe ich da echt erschrocken raus. Ich bin froh, dass jetzt ehrlich gesagt Länderspielpause ist. 2 Wochen, um richtig viel arbeiten zu können, um richtig viel verbessern zu können. Mal gucken, ob es personelle Entscheidungen oder Konsequenz geben wird. Ich denke eher nicht. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich, glaube ich, nach dem Magdeburg-Spiel erst. Aber das werden spannende 2 Wochen und dann ein spannendes Spiel gegen Magdeburg dann in 2 Wochen auf jeden Fall.
Ja, die WAZ hat heute berichtet, da werden wir, denke ich, gleich nochmal, reden wir jetzt mal direkt drüber, über Thomas Reis. Also, wenn ich als klarer Aufstiegsfavorit mit dem zweiteuersten Kader der Liga, nach 5 Spieltagen mit 4 Punkten da stehe, dann ist klar, dass über einen Trainer gesprochen wird. Das wird natürlich auch über Thomas Reis. Und die WAZ hat heute berichtet, dass Reis auf jeden Fall noch das Spiel gegen Magdeburg und auch das Spiel gegen Pauli kriegen soll. Unabhängig vom Ausgang und nach dem Pauli-Spiel würde man dann erneut evaluieren. André Hechelmann nach dem anstrengenden Transferfenster gönnt sich jetzt übrigens erstmal einige Tage Urlaub. Wir sind gespannt, wie das halt so mit Thomas Reis weitergeht. Vor der Saison haben wir uns ja wirklich sehr klar dafür ausgesprochen und eigentlich tue ich das immer noch, aber es gibt so ein paar Sachen, die langsam mich beginnen zu stören. Und da fangen wir mit einer ganz wichtigen Personalie an, wenn wir auch auf die Aufstellung gucken. Und zwar fange ich aber kurz mit den Torhütern diesmal an. Marius Müller zwischen den Pfosten war klar. Felix sagt gleich noch was zum Rest der Aufstellung. Aber auf der Bank hat nicht Ralf Fährmann Platz genommen, sondern Michael Langer, unser dritter Torwart. Und das lag nicht etwa daran, dass Fährmann verletzt gewesen sei, sondern das gab einen anderen Grund.
Ja, er wurde offiziell hat man gesagt, dass er jetzt einfach, dass er nicht suspendiert wurde, So wurde es offen kommuniziert, aber ich glaube, im Endeffekt ist es schon eine Suspendierung jetzt für ein Spiel auf jeden Fall gewesen.
Ja, per de facto ist es eine
Eine Reaktion auf ja, die Aussagen des Managers oder des Beraters von Ralf Fährmann, die unter der Woche getätigt worden sind. Ja, das muss man auch ehrlich gesagt einfach sagen, hätte der Berater von Fährmann sich auch sparen können. Unnötig Unruhe in den Verein reingebracht. Frage ist halt, hat Reis jetzt da richtig reagiert? Weil meiner Meinung nach und auch so wie es, finde ich, auch die letzte Saison und generell alle Saisons oder die Ralf Fährmann in diesem Kader schon rübergekommen ist, ist Ralf Fährmann immer Ansprechpartner für jeden Spieler gefühlt in der Mannschaft. Ralf Fährmann wird safe eine Base haben, da Leute, die hinter ihm stehen werden. Und wenn ein Thomas Reis jetzt ankommt und Ralf Fährmann einfach so aus der Kabine suspendiert oder jetzt von diesem Spiel, Auswärtsspiel in Wiesbaden, ihn nicht mitnimmt, frage ich mich auch, wie sich das auf den Rest der Mannschaft immer auswirkt und wie die anderen dann alle dazu stehen. Und wie gesagt, es ist eine Diskussion, wo wir auch im Sommer schon gesagt haben, Gott sei Dank wird die nicht aufkommen. Jetzt ist sie doch wieder da, die berühmt-berüchtigte Torwart-Diskussion. Es sitzt wieder Ralf Fährmann auf der Bank. Wahrscheinlich wird es, ich könnte, würde sogar darauf wetten, dass es wieder passieren wird, dass Müller jetzt vielleicht doch dann mal in schlechte Phasen wieder kommt, Fährmann wieder reinrückt und Fährmann wieder der große Held. Das ist, weiß ich nicht. Konstanz auf der Torwartposition und Trainerposition, das kann Schalke wirklich gar nicht und ist auch immer jede Saison ein Riesenproblem, weshalb man sich auch ja vielleicht sogar dieses Jahr damit die Ziele verbauen kann.
Einmal vielleicht als kurzer Recap: Der Berater von Ralf Fährmann hatte ja öffentlichkeitswirksam gegen Marius Müller geschossen und auch dagegen, dass Marius Müller halt die Nummer 1 ist und hat behauptet, ja, man hätte das ja schließlich aus den Medien erfahren, was wohl aber nicht stimmt. Ja, und da hat natürlich der Berater von Marius Müller zurückgeschossen und ehrlich gesagt finde ich so ein bisschen Quatsch, da Ralf Fährmann für zu bestrafen. Also ich bin da kein Freund von gewesen. Auch diese Argumentation, um Ruhe in den Verein zu bringen. Also ich finde, das bringt halt eher Unruhe rein.
Ja,
Ne?
richtig,
Also wenn du halt
komplett.
einen Spieler öffentlich suspendierst, also am klügsten wäre es gewesen, wenn Schalke einfach dazu nichts gesagt hätte oder Thomas Reis gesagt hätte, ich bin froh, dass ich zwei so gute Torhüter habe oder hätte Fährmann auf der Bank gesessen und ja, das wäre alles gut gewesen. Aber da irgendwie einen Spieler zu suspendieren, bei allem Respekt für Michael Langer, der ja auch ein Supermann ist, dann da halt den dritten Torwart auf die Bank zu setzen, also das fand ich wirklich eine ziemliche Unart. Und wer sonst noch so gespielt hat oder auch nicht, das erzählt euch Felix jetzt in der Aufstellung.
Richtig, fangen wir direkt in der Abwehr an. Gab eine Änderung, Brunner kam wieder rein für Matrigiani, sonst blieb alles gleich ja, im Vergleich zum Spiel gegen Kiel, Kaminski und Baumgart in der Innenverteidigung, links Uwean. Im Mittelfeld gab es ein bisschen Rotation, Schallenberg hat sich ja sang- und klanglos letzte Woche die rote Karte abgeholt, völlig verdient, deswegen wurde da auch wieder ein bisschen rotiert. Auf der 6 war Seguin zu finden, auf der 8er-Position, 10er-Position, Tempelmann und Ouedraogo. Die Flügel wurden jetzt auch wieder wild durchgewechselt. Dort durften jetzt mal Tobi Mohr seit langer Zeit mal wieder starten und Kusuki überraschenderweise auf der rechten Seite und vorne drin natürlich Kapitän Terodde. Ja, eine Aufstellung, wo ich eigentlich dachte, so ja, okay, jetzt probiert man, also ist vielleicht die richtige Richtung mal mit schnelleren Spielern jetzt zu agieren. Aber ja, wie gesagt, das Verletzungspech ist ja gerade auch voll auf unserer Seite. Weshalb, also ich weiß nicht, was ich davon gehalten habe, von dieser Aufstellung, ehrlich gesagt. So, es war ganz so ein.
Mein erster Gedanke war halt, das ist halt eine Regionalliga-Flügelzange. Ne?
Ja, das
Das
kommt,
ist halt
ja,
nicht Problem.
wirklich.
Also, da hat mir dann doch so ein bisschen was gefehlt. Kosuki habe ich ehrlich gesagt so mäßig verstanden. Ich verstehe auch nicht, warum Idrissi nie spielt. Da bleibe ich bei. Das finde ich irgendwie, ja, ich sag mal, ein bisschen schwierig. Aber Tobi Mohr, fand ich, hat dann ziemlich gut gespielt. Wir gehen
Das
rein ins
stimmt.
Spiel und hat dann, ja, also Schalke als natürlich viel Ballbesitz und auch die ersten Minuten fand ich, sahen ziemlich gut aus. Ouedraogo hat super angeschoben wieder. Es war wieder, alles liegt auf den Schultern eines 17-Jährigen, der da irgendwie, ja, das kreative Zentrum bei uns ist und das scheinbar auch das Einzige. Ja, Mohr dann tatsächlich mal mit vernünftigen Flanken. Die von Mohr waren einigermaßen in Ordnung, alle anderen nicht. Also Mohr war der Einzige, wo ich sage, ach ja, die Flanken, da kann man mit arbeiten. In der 6. Minute gibt es dann den ersten Abschluss tatsächlich auch durch Tobi Mohr, der, ja, es war am Ende nur der Rechte, dementsprechend ist die Flanke auch schwach, aber zumindest waren es in den ersten, ich sag mal, 10 Minuten, bis es zu einem Kopfballduell zwischen Kozuki und dem Wiesbadener Rieble kam, hat es mir wirklich gut gefallen. Wir hatten ja geschrieben auch, wir beide, und da war doch die Stimmung, dass es eigentlich ganz gut war. Und dann gab es diese relativ lange Verletzungsunterbrechung. Ich glaube, 4 Minuten war das Spiel allein deshalb unterbrochen. Und ja, dann kam erstmal dann relativ stark der Bruch, fand ich, nach dieser Aktion. Also diese Verletzung hat uns so ein bisschen wieder den Zahn gezogen, würde ich sagen.
Ja, zumindest offensiv, finde ich. Also man hat halt nicht mehr so, ja, die Dynamik nach vorne gehabt, die Ideen im Spiel. Wir hatten natürlich die ganze Zeit, also das Spiel an sich, optisch gesehen haben wir es halt dominiert, weil wir die ganze Zeit den Ball hatten. Aber es war wirklich nicht zwingendes mal in die Tiefe, keine kreativen Läufe. Es wurde mal nicht irgendwie das 1 gegen 1 gesucht. Das war, ja, man ist mal 2 Meter nach vorne, 5 Meter nach vorne gelaufen, wieder umgedreht, wieder dann hinten rum, wieder verschoben und alles hat irgendwie, es war so behäbig, hat lange gedauert und ja, führt dann halt irgendwie dann dazu, dann kriegt Wiesbaden einmal den Ball und hat da dann auch wirklich die erste Chance, Doppelpass der Wiesbadener und Fröse kann dann da halblinks abschließen und schlänzt den Ball da an Kaminski vorbei aufs lange Eck, der dann, ja, relativ knapp vorbeizischt und wie soll es dann anders bei uns dann sein? Wie gesagt, spielerisch ging da relativ wenig. 25. durften uns dann auch mal sehr gefährlich anmelden mit Standardsituationen. Die waren nämlich wieder, ja, sagen wir mal, besser als gegen Kiel zumindest. Uwean, der ja, auf Terodde den Ball schlägt und der ja, im Kampf mit seinem Gegenspieler nötigt den da fast noch zum Eigentor. Aber ja, Fechner steht richtig und kann gerade so zur Ecke noch parieren. Ja, ist halt auch bezeichnend wieder, dass dann wieder wahrscheinlich ein Eigentor uns da erst den Führungstreffer hätte bescheren können. Es war wirklich bis auf die Freistöße dann auch im weiteren Verlauf, gerade der ersten Halbzeit, ein sehr, ja, sehr laff, würde ich sagen. Sehr laffes Spiel von uns, müder Kick.
Entsprechend gab es auch wirklich nichts mehr bis zur Halbzeit Erwähnenswertes auf Chancenseite. In der 40. Minute holt sich Carstens für Wiesbaden noch die gelbe Karte ab. Und in der Nachspielzeit sowohl Stürmer Pretajin als auch Trainer Kauschinski, der einfach mal aufs Spielfeld rennt, während das Spiel läuft, ja, holen sich beide noch die gelbe Karte ab. Es wurde ein bisschen hektischer insgesamt nach 8 Minuten Nachspielzeit in Hälfte 1 aufgrund der langen Verletzungspause. Ja, ein 0:0 der schlechtesten Sorte geht in die Kabine. Ich glaube, es muss für einen neutralen Fußballfan ein sehr schwer zu ertragenes Spiel gewesen sein. Und ja, zur zweiten Halbzeit gab es dann auch direkt bei Schalke einen Wechsel. Und zwar, ihr habt gehört, Kozuki haben wir nur bei der Aufstellung genannt. Und bei einem Kopfballduell, wo er seinen Gegenspieler verletzt hat. Entsprechend war zur Halbzeit völlig zu Recht für Kozuki Schluss. Und Derry John Merkin, ein Neuzugang, den wir noch am vorletzten Transfertag geholt haben, kam rein. Ja, also nominell ist er Linksverteidiger, kann aber auch linksoffensiv und scheinbar auch rechtsoffensiv spielen. 24-jähriger Engländer und kommt vom FC Volendam aus den Niederlanden. Ja, der sollte dann so ein bisschen Schwung bringen und ich fand, dass er das eigentlich auch relativ gut geschafft hat.
Ja, auf jeden Fall, wobei man sagen muss, dass gerade in den ersten, ja, 5 bis 10 Minuten die Wiesbadener den deutlich besseren Start in die zweite Halbzeit geschafft haben, konnten auf einmal deutlich besser kontern, als es noch in der ersten Hälfte der Fall war. Wir standen nämlich in den ersten Minuten ein bisschen höher. Ich glaube, es war eher unser Plan, sagen wir mal, die Wiesbadener mit einer kleinen, ja, mit einem kleinen Offensiv-Powerplay zu überraschen, ging relativ nach hinten los. Also 46. Minute fangen wir uns da schon fast direkt das 0:1, wo wir ja wieder mal viel zu hoch stehen. Ball, langer Ball. Wiesbadener Spieler ist durch und ja, Brunner klärt wirklich in letzter Sekunde. Da kann ihn noch gerade abgrätschen, sonst wäre es ein 1 gegen 1 gewesen gegen den Torwart auf jeden Fall. Aber wie du gerade schon sagtest, Merkin, der war echt gut unterwegs, wenn er den Ball hatte, hat gut angeschoben, hat auch eine Physis, fand ich, nochmal reingebracht, hat die Zweikämpfe sehr dynamisch geführt, ist sehr, ja, es war ein sehr Hallo-hier-bin-ich-Moment gefühlt, als er eingewechselt worden ist und das sollte dann auch dann in der 54. Minute ganz wichtig werden.
Du sagst es, die 54. Minute ist es am Ende ein langer Schlag, der aber von Terodde behauptet wird. Der Ball kommt dann zu Uedraogo, der dann auf eben erwähnten Derry John Merkin spielt. Und Merkin zögert nicht lang, gibt in die Mitte. Toll herausgespielt, das war der einzig gute Angriff gefühlt im Spiel. Und Toby Moore steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Und als Linksverteidiger ist es eigentlich wirklich nicht seine Aufgabe. Aber er steht da, wo er stehen soll. Hält den Fuß rein, perfekt. 1-0. Ich sag mal, das ist ein Tor, was dieses Spiel verdient hat. Also
war wichtig.
Genau, dass so ein Tor fällt. So ein Tor fällt. Was passte genau zu dem Spiel. Dann halt einfach ein Glanzmoment der Schalker Offensive, wo dann plötzlich die Fähigkeiten, das Talent aufgeblitzt ist, führen dann zu der 1-0-Führung. Und ja, auch Toby Moore dann in den nächsten Minuten davon befreit, weiterhin viele tolle Zweikämpfe geführt, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung da gezeigt. Und eigentlich hat man dann so gedacht, dass es so in die Richtung 2-0 gehen müsste.
Ja, 100 pro. Gerade zwischen der 60. und 70. Minuten hatten wir viele, viele Offensivaktionen. Uedraogo, der da ja den Ballverteiler da gespielt hat, 66. legt für Tempelmann ab, dessen Schuss dann ja easy gehalten werden kann von Stritzel. Aber das sind halt so Momente, wo ja mal wieder Offensivideen, sag ich mal, zum Vorschein kommen. 67. Minute direkt danach, auch eine super Kombination eigentlich gewesen. Uedraogo, der auf Brunner legt, in Steckerpass spielt. Aber Brunner, der eigentlich schießen kann, frei vom Tor steht, legt dann doch nochmal auf Tempelmann, dessen Versuch wird dann geblockt. Es wird dann so ein bisschen irgendwie zu sehr klein-klein gespielt und zu wenig mit der letzten Überzeugung noch, glaube ich, aufs 2-0 gegangen. Und 71. Minute wurde Uedraogo dann auch ausgewechselt. Der war auch platt, muss man sagen. Der ist echt noch nicht für 90 Minuten gemacht, aber hat dem Spiel, wie gesagt, gerade dann in dieser Zeit nach dem 1-0 oder auch schon beim 1-0, ja, sehr gut getan und wurde ersetzt, ja, durch Danny Latzer. Dementsprechend wurde unser Spiel wieder ein bisschen undynamischer.
Es wurde viel mehr gehackt und anstatt, dass man da irgendwie mit Kabadagi nochmal Kreativität bringt, bringt man halt mit Latzer einen Abräumer, der dann irgendwie 20 Minuten das Einzel über die Zeit bringen soll. Finde ich ein ganz fatales Zeichen, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal so, hätte fast gut gehen können. Die 75. Minute und es ist die größte Chance nach dem 1-0. Tempelmann setzt sich super durch, ja, legt auf Merkin und der macht nach seiner Vorlage zum 1-0 fast direkt sein erstes Tor. Ball über, ist schon am Torwart, Stritzel vorbei, aber Rheinthaler steht auf der Linie und kann den Ball noch abwehren. Ja, für mich war der Ball schon drin. Also ich habe gedacht, 2-0, das Ding ist durch, aber leider nicht. Und dann haben wir es so ein bisschen versäumt, irgendwie. Ja, also wir haben es halt versäumt, das 2-0 zu machen und dann halt auch mit der nötigen Offensive den Ball vom Tor wegzuhalten. 81. Minute war es dann, glaube ich, der Versuch, genau das zu machen. Mit Keketop und Sebastian Polter kamen zwei Stürmer für Terodde und für Toby Moore, der auch völlig ausgepumpt war. Ja, und mit diesem Wechsel, ob ursächlich sei mal dahingestellt, kam dann langsam Wiesbaden auf. Die haben gemerkt, wir müssen. Schalke lässt hier was zu, aber dann probieren wir es doch mal und erschreckenderweise haben wir die so nochmal ins Spiel kommen lassen.
Ja, vorher hatten wir jedoch dann noch den Pfostenschuss von Latzer, wo Top da ja mit einer echt guten Aktion auf Latzer durchsteckt und der dann ja mit Pech dann aus leicht spitzen Winkeln nur den Pfosten trifft. Aber ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie war dann doch der Bruch dann im Spiel drin. Gerade dann so 86 holt sich Latzer auch direkt noch eine gelbe Karte ab, unterbindet da taktischen Konter. Gelbe Karte vollkommen verdient gewesen und es irgendwie, ab da hat sich so ein bisschen angebahnt. Wir hatten nicht mehr diese langen Ballbesitzphasen. Wir haben Wiesbaden immer mehr ins Spiel kommen lassen. In der 90. plus 2 haben wir dann nochmal probiert, nochmal durch den Wechsel, sagen wir mal, den Spielfluss ein bisschen zu stocken, indem er Matrijani für Brunner gebracht hat. Aber es ging dann wirklich nur noch so in eine Richtung. Tempelmann, der auf einmal mit einem Riesenfehler, mit einer Kopfballrückgabe Müller da in Bedrängnis bringt. Tempelmann kriegt den Ball an der 16er-Kante hoch auf den Kopf gespielt. Eigentlich denke mir so, spiel ihn doch einfach mit dem Fuß ganz weit nach vorne oder ins Aus. Aber nein, Tempelmann hat als einziger von, ja, schon von 21 Spielern auf dem Platz die Idee, ach, ich spiele mit dem Kopf jetzt nochmal zu Müller, dass der den mit der Hand aufnehmen kann. Müller hat komplett überrascht gewesen, kann den Ball gerade so noch klären vom Wiesbadener Stürmer. Und da dachte ich mir so, das muss jetzt hier wirklich der letzte Warnschuss gewesen sein. Jetzt verteidigt das bitte mit Mann und Maus zu Ende. Aber leider, ja, kam dann das, was kommen musste, und wirklich ein Tor, was, also, ja, sinnbildlich für das, was in den letzten Wochen, finde ich, passiert ist. Gerade was vor dieser, also was da auf der Außen, was außen da passiert ist, der Zweikampf war für mich sinnbildlich, wieso, also für diese ganze Saison jetzt bis jetzt.
Merkin war das, der da den Zweikampf.
Ja, hat. Leider. Aber es ist genau das, ja, was fehlt. Also
der hat sich damit seine Nominierung zum Held des Spiels zerschossen, ja, halt. Ne? Also ja, hätte er absolut holen können, aber er verliert halt dann außen den Zweikampf. Wichtig noch, dieser Befreiungsschlag von Müller, den er halt durch diese komische Aktion von Tempelmann machen muss, dieser Befreiungsschlag geht halt nur auf Kosten eines Einwurfs, und aus diesem Einwurf entsteht halt der Angriff.
Ja, und alle drin, ja, eigentlich.
Merkin verliert den Ball. Ja, dann in der Mitte passt keiner auf, es kommt irgendwie der Abschluss, Matriciani versucht den Ball auf der Linie wegzuschlagen und schießt Max Reintaler an, Slapstick, der kriegt den Ball irgendwie ans Schienbein, von da prallt der Ball ins Tor. Ja, Matriciani kann den Ball überall hinschlagen und schießt dann ausgerechnet mit Pech Reintaler an. Das war so der einzige Ort, wo er nicht hinschießen durfte. Ja, und am Ende steht es dann 1-1. Und in der 97. macht Wiesbaden fast noch das 2-1. Ja, Prytagin ist es, der da noch den Sieg liegen lässt nach einem Konter mit einem Haken. Schlänzt den Ball dann übers Tor. Ich sag mal, so war jetzt nicht knapp, aber das wäre irgendwie noch die Megapointe gewesen, wenn wir da dann auch noch das Spiel dadurch verloren hätten, wirklich.
Ja, garantiert. Also, und jetzt stehst du halt da am Ende nach 19 Minuten mit einem Punkt, zwei verlorenen Punkten, also das ist auf gar keinen Fall ein gewonnener Punkt. Das sind ganz sicher zwei verlorene Punkte, die man da, sag ich mal, nicht mitnimmt aus Wiesbaden. Ja, eine ganz, gerade in den letzten Minuten, ich weiß nicht, wie man Wiesbaden dann nochmal so ins Spiel kommen lassen kann, wie das überhaupt möglich ist, wieso man da nicht wirklich mit Mann und Maus in jeden Zweikampf geht, wirklich mit der letzten Überzeugung auch da dann probiert da diesen Dreier festzuhalten. Weil das ist nämlich genau das, was meiner Meinung nach gerade beim Ausgleich gefehlt hat. Diese letzte Überzeugung im Zweikampf, da jetzt den Ball zu holen, vielleicht dann sogar auch einen Foul zu ziehen. Ich meine, der war dann niemals im 16er, hätte sie noch das Foul ziehen können zumindest. Es war alles wirklich, ich weiß nicht, ob das Dummheit ist, fehlende Spielintelligenz oder halt wirklich, ja, fehlende Überzeugung, die wird es wohl sein. Das ist nicht gut. Nicht gut für die weiteren Verlauf der Saison. Und mit dieser Einstellung hast du auch einfach, muss man einfach mal so sagen, wir stehen verdient auf Platz 12 jetzt. Also komplett verdient. Wir spielen, ja, ja. Wir haben gegen einen Aufsteiger nur einen Punkt geholt jetzt, gegen Wiesbaden. Wir haben gegen Fastabsteiger Braunschweig verloren. Wir haben gegen Kaiserslautern mit Mühe 3-0 gegen 9 Lauterer gewonnen. Und das Spiel gegen Hamburg, was wir verloren haben, war für mich noch das Beste, ehrlich gesagt, von uns.
Ja, also Hamburg war vom Spielerischen her, ja, hat mich dann am meisten überzeugt.
100%, aber der Rest...
Alles danach ist deutlich schlechter geworden.
Auf jeden Fall. Also es wurde auch sukzessive schlechter. Ich fand, das jetzt war auch nochmal... Klar, man hat jetzt, hat man ja so rausgehört, dass die Mannschaft
gegen Kiel war schlimmer.
Gegen Kiel war schlimmer. Aber lag auch nur daran, dass wir jetzt einfach eine komplett defensivere Ausrichtung von Anfang an jetzt auch hatten und gespielt haben. Wir sind viel
Was
weniger
sich die Mannschaft ja wohl genau, auch gewünscht genau. hat.
Viel weniger Risiko gegangen, wir standen nicht so hoch, wobei, als wir dann so hoch standen, hat es halt direkt auch reingeschissen. Also man, wie gesagt, die ersten Minuten nach der Halbzeit, da haben wir wieder so ein bisschen Reißfußball gespielt, wo man auch gemerkt hat, es funktioniert halt irgendwie nicht, ne? Und wie gesagt, Thomas Reis muss sich da echt was
sagen. Da muss ich aber auch sagen, was sind das für Spieler? Wo ich mir auch sagen muss, was sind denn das für Spieler, die da irgendwie in der zweiten Liga auf Platz 16 sagen, wir wollen defensiver spielen. Also mit dem Kader musst du halt aufsteigen.
Natürlich,
mit, also
natürlich.
Das
aber,
kann halt nicht sein.
Ja, aber was sind das für Spieler?
Holt den Lasogga aus der zweiten.
Er ist leider auch keiner, der irgendwie, der kann aber auch nur den Fuß reinhalten wahrscheinlich, ne? Ich weiß
ja,
nicht, da muss ganz...
Kann in der zweiten Liga mal reichen.
Da ist es wieder ein Kopfding, glaube ich. Es ist einfach wieder ein Kopfding. Es ist gar nicht das, also ich meine, da reden ja alle drüber. Wir haben, glaube ich, qualitativ mindestens gehören wir zu den Top 3 Kadern in der Liga. Wenn nicht sogar, sind wir der zweitbeste,
Ja,
meiner Meinung nach.
definitiv.
Hamburg, muss man einfach ehrlicherweise sagen, sind aktuell gerade besser. Das
Ja, aber die
ist.
sind ja noch doof genug, das noch zu verkacken.
Ja,
Da
ich
steigt halt
denke,
der
ja,
FCM
da
raus.
bin ich auch noch überzeugt von. Aber trotzdem, wovon ich nicht überzeugt bin, ist, dass wir hier die Trendwelle irgendwie gerade schaffen. Also, weiß nicht, ich bin so ein bisschen. Ich habe mehr Angst, muss ich sagen. Und dann ist jetzt der Spruch aus unserer Saisonprognose schon wieder schlecht gealtert. Ich hatte noch nie so wenig Schiss, nicht aufzusteigen. Ich habe jetzt Angst. Ich bin ganz ehrlich. Ich sehe das
Ja,
gerade
es sind
nicht.
jetzt halt
Ich
schon
sehe das
einige
gerade
Punkte.
nicht.
Ich sag mal so, das sind schon einige Punkte, die da fehlen. Das ist schon echt schwierig. Also jetzt nachher Länderspielpause muss da komplett die Kehrtwende kommen. Also da musst du dann auch mal eine Serie starten, da drei, vier
Garantiert.
Spiele gewinnen.
Garantiert.
Und auch wenn ich höre, ja, also man konnte sich so bis Spieltag 3 noch damit rausreden, dass ja vor 2 Jahren der Saisonstart auch nicht so gut war. Ja, ist jetzt, also wir haben jetzt halt 4 Punkte, also letztes Mal hatten wir halt 7, ne? Also.
Ja, und es ist halt auch wirklich nicht, dass wir hier jetzt bitter die Punkte liegen lassen. Also, dass wir irgendwie, klar kannst du jetzt sagen, gut, ein Last-Minute-Gegentor ist bitter, dass du das kassierst, aber
Hast aber also völlig selber zuzuschreiben auch,
genau,
ne?
das ist jetzt nicht so, dass da irgendwer einen Sonntagsschuss rausgeholt hätte, der aus 40 Metern unhaltbar oder 30 Metern unhaltbar ins Tor fliegt. So ist es ja nicht und
Ja.
so war es in keinem Spiel bis jetzt. Wir haben alle Punkte, die wir verloren haben bis jetzt, haben wir auch verdient verloren. Nehme ich das Hamburg-Spiel noch ein bisschen raus, weil da Cissé auch uns, ja, wobei es war auch selber verloren im Endeffekt. Aber
Ja.
es ist, da muss sehr, sehr viel passieren. Und ich weiß nicht, ob Thomas Reis das hinbekommt und ich weiß nicht, ob man das so schnell wieder hinbekommt, dass du halt, es sind gerade 9 Punkte Abstand auf den ersten, 7 auf den Relegationsplatz. Das ist schon. Habe ich. Wobei meine Hoffnung ist halt, da oben touren auch noch ein paar Teams rum, wo ich mir so denke, ihr turnt da nicht so lange rum. Also, wenn man sich jetzt Rostock, Kiel und so anguckt, ich glaube nicht, dass die da so lange mitspielen werden. Aber wer weiß. Wer weiß.
Ja, also ich sag mal so, gegen Magdeburg wird es in 2 Wochen die Probe geben, weil die stehen da auch ganz stark
Ja,
oben
das
drin, ne?
stimmt,
Also
stimmt. Die
da wird es
Dritter.
dann,
Ja.
da sind wir wirklich klare Außenseiter, das muss man ja so sagen, ne? Also
Kannst du ja auch nicht ausdenken. Das
das
kannst du
ist
keinem
sehr
erzählen.
schwierig,
Das kannst
ja.
du keinem erzählen. Ja.
Ja, bevor wir da später zukommen, wollen wir einmal noch über Held und Depp des Spiels reden. Ich finde es schwierig. Wir haben auch tatsächlich keine Vorbesprechung gemacht heute. Entsprechend, ja, bin ich gespannt, was so dein Take für den Held ist.
Oh, schwierig. Also ich finde Uwe Draoge schon wieder ein Case, bin ganz ehrlich.
Ja.
Ja, wie gesagt, der ist der einzige Lichtblick da vorne in der Offensive. Andererseits, wem ich den Kampf, und Kampf finde ich gerade wichtig, also was man nicht absprechen konnte, oder wem man es nicht absprechen konnte, fand ich Tobi Mohr echt, ehrlich gesagt. Der ist gelaufen, der ist gerannt,
Ja,
der ist geackert,
auch.
hat das Tor gemacht. War für mich auch ein Kandidat zumindest. Also ich wäre, glaube ich, sogar mit dem Torschützen Mohr gegangen, bin ich ganz ehrlich.
Ich nicht. Ich wäre mit zwei, also mit zwei, ich hätte 2 Leute in den Hut geworfen, die du noch gar nicht genannt hast. Und zwar ist es einmal Cedric Brunner. Also, den fand ich richtig stark. Also, der hat halt nämlich genau das, was du sagst. Der ist halt so wahnsinnig viel gelaufen, der hat so wahnsinnig viel gekämpft. Also ist 10,7 Kilometer gelaufen, 77 Ballkontakte, Passquote 85%, das ist sehr stark, hat 75% seiner Zweikämpfe gewonnen, auch super. Ja, viele Dribblings, viele Sprintduelle gewonnen, also da muss ich sagen, für den würde ich einen Case machen. Und auch für Dauerläufer Lino Tempelmann, der hat sich aber für mich halt mit dieser komischen Aktion da kurz vor Ende sehr disqualifiziert. Sonst hätte man den auch mit reinnehmen können. Der hat nämlich auch eine Zweikampfquote von 70% in der Luft sowie am Boden. Es ist 11 Kilometer gerannt, also auch der sehr, sehr stark. Aber ich würde für Cedric Brunner
Ja, ist
plädieren,
auf
bin
jeden
aber
Fall ein
auch mit Tobi
Case.
Mohr fein.
Mir ist es, also ja. Mir ist es
Ja,
gleich. Ich glaube,
dann
beide
du.
hatten noch nicht, keine Nominierung.
Nee, beide hatten noch keine Nominierung.
Ja, ich weiß nicht. Entscheid du. Mir ist es gleich. Sie haben auch Kickernote, beide
Ja,
eine
also ich.
3,0. Muss man auch sagen. Also wir sind...
Ja, ich gehe dann, wenn beide die gleiche Kickernote haben, dann würde ich mit Brunner gehen, weil Tobi Mohr hat natürlich mit seinem Tor, wo er letztendlich auch nur den Fuß reingehalten hat.
Ja, okay, fair.
Halt nochmal so, also deshalb würde ich da dann für Brunner plädieren. Ich mache mal meinen ersten Case für den Depp. Mal gucken, ob wir uns da einig sind oder ob wir da auch rumdiskutieren. Ich würde einen Case als Depp machen für Seguin.
Okay.
Mal wieder. Und ich würde einen Case machen für Kozuki.
Kozuki
gehe ich mit. Also von Kozuki gar nichts gesehen, ja, wirklich.
Einfach nicht, also, nicht vorhanden gewesen. Also genau, mal wieder mit nicht, 10 Spielern
nicht
gespielt.
Nicht stattgefunden.
Das ist aber oft so.
Ja,
ich finde, das ist auch nämlich so ein Ding. Wann war es gegen Braunschweig? War es auch so, wo unser komplettes Dreier-Mittelfeld einfach nicht da war. So, wo die einfach nicht existiert haben. So, wir spielen gefühlt nie mit 11 Mann auf dem Platz. So, es gehen immer wirklich ein, zwei Leute, also die gehen nicht nur ein bisschen unter, sondern komplett unter. Also wirklich so Null-Aktion, weder nach vorne noch nach hinten. Und da ist Kozuki in diesem Spiel auch wieder ein Paradebeispiel gewesen, muss ich sagen.
Ich finde, was ich ganz erschreckend finde, ist, dass der halt 14 Sprints gemacht hat, was ja auch auf seiner Position als Kreativspieler wichtig ist und einen Top-Speed von 28 km/h hat. Also...
Das ist nichts.
So, Cedric Brunner hat halt 33.
Ja.
Brian Lassmann läuft 37 km/h teilweise in der Spitze. Also,
das Henning Matrigan halt ist schneller.
Ja, der Henning ist ja einer der schnellsten bei uns. Ja, dann hat er noch zwei Flanken, eine Flankenquote von 0%. Also, ich weiß nicht, ob gegen Kozuki viel spricht. Hast du noch einen anderen Case,
den du machen würdest? Also, ich hätte auch Kozuki, wäre auch mein Take Number One gewesen.
Dann können wir uns doch darauf einigen. Dann einigen wir uns auf Kozuki als Depp, der dann auch völlig zu Recht ausgewechselt wurde. Und wir einigen uns auf Held Brunner. Ich möchte aber auch noch mal negativ Sebastian Polter erwähnen, der es tatsächlich hingekriegt hat, in den 9 Minuten, die er gespielt hat, wo es dann ja darum ging, vorne die Bälle festzumachen, hat er 12 Zweikämpfe geführt und davon 10 verloren. Also, da ist halt auch wirklich schlecht. Also, das ist
wirklich nichts.
Für 9 Minuten reicht nicht für einen Depp, aber das hat, also im Vergleich zu einem Simon Terodde, ist es halt, also, Simon Terodde, hat halt 24 Zweikämpfe geführt und davon auch nicht die Hälfte gewonnen. Das ist auch unüblich als Stürmer, aber immerhin mal 9. Also, naja. Also Held und Depp haben wir. Das war wieder mal so absolut gar nichts. Und der Trainer steht halt einfach so ein bisschen irgendwie in Frage. Ne? Aber er bekommt jetzt noch 2 Spiele. Ey, und ich hoffe einfach, dass die vernünftig arbeiten jetzt. Ne? Also, das muss man jetzt auch mal langsam erwarten, dass die da vernünftig Arbeit machen und vernünftig mal lochen und dass da einfach gegen Magdeburg was ganz anderes kommt. Samstagabend zu Hause vor über 62.000, da muss richtig was kommen. Sonst, also da muss auch mal nicht so ein knapper Sieg, da muss auch mal wirklich ein 2-3-0 kommen. Sonst
überzeugender Sieg, wie es auch in der Überschrift genannt wird, entweder gibt es da dann die Trendwende, man startet da dann irgendwie die Serie, also wenn die das verlieren, dann sind die Fans auch, also Dann knallt's.
Dann ist die Geduld auch vorbei.
Ja.
Und das letzte Heimspiel dann von Thomas Reis, da bin ich mir dann doch relativ sicher, wenn da jetzt nicht bald eine sehr, sehr große Kehrtwende kommt. Ja, also ihr hört es, wir sind mal wieder so ziemlich mäßig begeistert von allem, was da so passiert und war wieder ein sehr, sehr ernüchterner Fußball-Samstag. Ja, und was sonst noch so los war am Wochenende, das präsentieren wir euch jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Unsere zweite Mannschaft in der Regionalliga West hat es besser gemacht. Der von mir gerade schon angesprochene Pierre-Michel Lasogga mit Tor und mit Vorlage gegen den SV Rödinghausen. Wir haben uns wieder gefangen und sind wieder da, wo wir ja die letzten Jahre auch sind, im gesicherten oberen Mittelfeld, 3-0 Heimsieg, Pöppal, der angesprochene Lasogga und Tonnier mit dem 3-0 Erfolg. Ja, ich würde sagen, souverän und damit an Rödinghausen in der Tabelle vorbeigesprungen. Wir schauen auf die zweite Bundesliga und auf den Freitagabend Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC. Das sind zwei Mannschaften, die du als Aufsteiger getippt hast. Die eine auf Rang 2, die anderen auf 3. Und Düsseldorf hat das Spiel gewonnen mit 3:1. Unterm Strich kann man sagen, ist es verdient. Vielleicht ein Tor zu hoch. Schleusener für Karlsruhe mit der Führung bereits nach 2,5 Minuten. Yannick Engelhardt glich nach 14 Minuten aus und dann, ja, knapp 10 Minuten nach der Halbzeit. Zolis in der 55. mit dem 2:1 und direkt der Doppelschlag Eigentor. Marvin Wanicek, 57. Minute, 3:1. Dann kam Karlsruhe nicht mehr ran. Ja, und somit Düsseldorf mit dem Sieg, die ja, ich sag mal, so ein bisschen schwierig reingestartet sind, stabilisieren sich jetzt immer weiter. Vierter Platz, also sie werden so ein bisschen ihrer Mitfavoritenrolle auf den Aufstieg gerecht. Der KSC eher nicht so, die sind Zehnter, aber auch dann mit 3 Punkte vor Schalke auf Platz 12. Also da gibt es tatsächlich eine erste kleine Lücke.
Ja, wer sich gewünscht hätte, glaube ich, oben ein bisschen mehr mitzuspielen, ist St. Pauli. Die waren zu Gast in Braunschweig im zweiten Freitagabendspiel. Ja, und Pauli ja schon in den letzten Spielen immer ja sehr minimalistisch unterwegs gewesen. Viele 0-0s, wenig Tore. Es waren die zwei harmlosesten Offensiven der zweiten Liga, die da gegeneinander gespielt haben. Und so ein ja, Spiel sollte es auch werden. Endstand 1:1. Pauli geht in Führung durch Saad in der 59. In der 80. macht Helgason dann das 1:1 für die Braunschweiger. Braunschweig, ja, wieder typisch Eintracht-Stil, durch ihre wenigen Umschaltmomente kommen sie dann doch noch zu einem Erfolgserlebnis, während Pauli, ja, auch ein Problem, was sich schon mittlerweile durch die ganze Saison zieht. Viele Chancen, aber wenig zwingend dabei und wenig Ausbeute. Endstand 1:1 und das vollkommen verdient.
Parallel mit uns am Samstag, die KSV Holstein Kiel. Ja, also ich sag mal so, bei denen läuft's. 12 Punkte, Platz 2, die bleiben oben dran. 2:1 Erfolg gegen den SC Paderborn. Paderborn nach 12 Minuten durch Robert Leipertz in Führung gegangen. Tom Rothe, der ja schon gegen Schalke ein Superspiel machte, in der 31 mit dem Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit ein bekanntes Gesicht, Steven Skripski mit dem 2:1. Ja, was soll man sagen? Am Ende ist es ein Spiel, wo Expected Goals 2:1 für Kiel stehen und genau das ist es auch. Also ein verdienter Sieg unterm Strich. Wirklich ein hochklassiges, spannendes Spiel tatsächlich auch gewesen. Und das war eins von 2 Spielen am Samstagmittag, die spannend waren. Schalke gehörte nicht dazu. Aber das nächste Spiel, ich glaube, das war ganz attraktiv, oder Felix?
Ja, 10 Tore, ne, würde ich sagen. Magdeburg zu Hause gegen Hertha. Ja, und Hertha macht wieder Hertha-Sachen, ne? Also das ist ja echt unfassbar. Die gehen 4-mal in Führung in diesem Spiel, verlieren das Spiel am Ende mit 6:4. Zur Halbzeit steht es 3:2 für die Hertha, also 5 Tore da schon gefallen. 5 Tore sollten in der zweiten Hälfte fallen. Ja, und Tabakovic in der 55. um 3:4 für die Hertha sollte das letzte Tor dann gewesen sein. Dann kam nämlich Magdeburg, Powerplay. Ja, und knallen der Hertha noch, der alten Dame noch 3 Dinger um die Ohren und gewinnen das Spiel mit 6:4. Magdeburg rutscht somit auf Platz 3, Relegationsplatz, während die Hertha auf einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17 jetzt nach dem Spieltag steht. Ja, man dachte eigentlich nach dem 5:0 gegen Fürth, dass die Hertha jetzt langsam mal aufgewacht ist, aber ja, ich glaube, man ist wieder eingeschlafen.
Ja, man ist wieder eingeschlafen und ich habe in meiner Prognose recht, dass nach 5 Spieltagen Hertha maximal 5 Punkte hat. Es sind 3. Also ich sag mal so, ob Schadenfreude bei grandiosen 4 Punkten von Schalke angebracht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich habe recht gehabt. Ja. Erster Hot-Take stimmt. Mal sehen, wie lange Paul Dardai noch da ist. Ich denke auch der, also ich glaube, die beiden Absteiger konkurrieren ein bisschen um die erste Trainerentlassung. Ah, wobei Osnabrück könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da auch relativ bald über den Trainer reden. Da kommen wir später nochmal zu. Jetzt kommen wir erstmal zum Samstagabend, zum Topspiel und zum FC Kaiserslautern gegen den FC Nürnberg, unsere Freunde. Ja, und Nürnberg hat sich das bei den Fanfreunden aus Schalke abgeguckt, wie man irgendwie, ja, einfach sehr unglücklich agiert. Nürnberg ist das klar bessere Team. Na, zur Halbzeit steht, meine ich, ein Expected Goal-Wert von 1,3 von Nürnberg zu 0,2 von Lautern, aber es steht 3:1 für Lautern. Also Lautern generiert auch am Ende des Spiels aus einem Expected Goal 3 Tore zwischen der 19. und 30. Minute innerhalb von 11 Minuten 3:0 weggezogen. Lukas Schleimer in der 37. noch mit dem 3:1, aber dann kam nichts mehr von Nürnberg. Stattdessen in der 88. Minute nochmal ein Bärendienst von Christian Matenia, der ja rauskommt, sich umspielen lässt. und dann Terence Boyd umreißt, der zwar aufsteht, aber Schiedsrichter Dr. Arne Arnig hatte schon abgepfiffen und ja, zeigt Martina die glattrote Karte. Tim Handwerker musste ins Tor, der ist kein Torwart, weil Nürnberg hatte schon 5-mal gewechselt. Ja, ich sag mal so, Kaiserslautern, Abendspiele sind scheinbar für Platzverweise von Torhütern immer gut. Zweites Spiel, zweiter Platzverweis am Samstagabend, diesmal zugunsten Lautern. Lautern gewinnt 3-1, ist damit jetzt Sechster, steht oben drin. Nürnberg, Tabellennachbar auf 11, aber auch 3 Punkte mehr als der S04.
Gehen wir in den Sonntag rein. Und da ja, gab es dann tabellarisch gesehen das Topspiel dieses Spieltags. Hamburg empfängt Hansa Rostock zu Hause. Und ja, der Sieger dieser Partie sollte auf Platz 1 stehen. Im Endeffekt ist es der HSV, der das Ding auch mit 2-0 nach Hause fährt. Ja, ein relativ souveräner, erwachsener Auftritt der Hamburger, so wie, ja, muss man sagen, so wie ein Aufsteiger spielt, sehr abgeklärt, Spiel eigentlich nie so richtig aus der, nie die Kontrolle verloren, obwohl Rostock wirklich echt gut gegengehalten hat. Reis und Benesch sind die Torschützen und ja, 2-0, noch nicht mal als Kategorie Arbeitssieg, einfach souverän nach Hause gespielt, das Ding. So kann man in die erste Liga gehen, aber wir wissen ja, der Frühling kommt noch.
Bis dahin ist noch lange Zeit. Hamburg wird noch genügend Chancen haben, das zu verspielen. Hannover 96, ich habe sie als Aufsteiger getippt, waren zu Gast am Rohnhof bei der Spielvereinigung Greuther Fürth und haben gewonnen. 3-1 am Ende. Tresoldi, Köhn und Marcel Halstenbeck, der Rückkehrer, sind die Torschützen. Julian Green auf Seiten der Fürther hat es zwischenzeitlich verkürzt. Und ja, was muss man sagen? Was ist die Überschrift dieses Spiels? Effizienz. Hannover schafft es, aus einem Expected Goal-Wert von 0,7 drei Tore zu generieren. Auch eine Qualität. Fürth macht genau das eine, was man erwartet hat. Aber wenn man auf Expected guckt, würde man sagen, ja, Unentschieden oder Sieg für Fürth. Aber nicht drei Auswärtstore. Hannover hat es geschafft. Springt damit auf Platz 7 an Wiesbaden vorbei. Und kann sich langsam nach oben orientieren. Auf Relegationsplatz 3 sind es nur 3 Punkte Abstand.
Ja, wer sich auf jeden Fall unten orientieren muss, ist der VfL Osnabrück und der SV Elversberg. Ja, die beiden Aufsteiger, Aufsteigerduell an der Bremer Brücke. Ja, was Elversberg mit 1-0 für sich entscheiden kann, das ist der erste Sieg für Elversberg jetzt in der zweiten Liga. Fage macht in der 79. Minute das 1-0 für die Saarländer und ja, schießt Elversberg somit auf Platz 15, also raus aus den direkten Abstiegsplätzen, raus vom Relegationsplatz, während Osnabrück ja auf Platz 18 zurückfällt und dort jetzt mit einem Punkt, ja, nicht abgeschlagen, aber die sollten auch langsam mal wieder anfangen zu punkten auf jeden Fall.
Das war der Spieltag. Schalke am Ende auf Platz 12, aber wirklich eher ein Platz 12, der nach unten schauen muss als nach oben. Und wir hoffen, dass es am nächsten Spieltag besser wird. Wir sind jetzt erstmal in der Länderspielpause und in 2 Wochen geht es dann weiter. Und ja, was soll man sagen? Wenn man den nächsten Spieltag überschreiben müsste, dann würde man sagen, Derby-Time. Wir haben, also die DFL häufig kritisiert, muss man ja mal sagen, da haben sie sich einen richtig guten Spieltag überlegt. Das geht schon am Freitag los. Nürnberg gegen Fürth, müssen wir mehr sagen. Unsere Freunde aus Nürnberg spielen das Franken-Derby. Das eins der ältesten Derbys im Profifußball und ich glaube auch das Derby, was es am häufigsten bisher gab in Pflichtspielen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Platz 2 Schalke Dortmund, aber Nürnberg-Fürth gab es, meine ich, sogar häufiger schon. Da haben wir zu noch Paderborn-Wiesbaden am Freitagabend und am Samstagmittag haben wir direkt das nächste Derby. Karlsruhe gegen Kaiserslautern. Felix, erinnere dich, als wir auswärts nach Karlsruhe gefahren sind und die Lauterer getroffen haben. Ich glaube, da sind auch unsere
damals Herzen auch in der
rot-weiß bei diesem Derby. Damals Lautern noch als Drittligist, diesmal dürfen sie jetzt selbst. Ja, und mit Rostock gegen Düsseldorf haben wir zeitgleich auch noch ein absolutes Spitzenspiel. Zumindest tabellarisch spielt der Vierte gegen den Fünften. Schalke am Samstagabend zu Hause gegen Magdeburg. Vorher hat der HSV in Elversberg doch eine relativ leichte Aufgabe. Am Sonntag haben wir dann auch nochmal mit Hertha gegen Kiel. Nee, nicht Hertha gegen Kiel, sondern Pauli gegen Kiel haben wir ein Nordduell. Die zwei nördlichsten Teams der Liga spielen gegeneinander. Und dazu haben wir noch Hertha gegen Braunschweig. Das ist ein absolutes Duell von ganz unten. Es ist das Duell des 17. gegen den 14. Ja, auch ein Statement, dass Paderborn davon das besser platzierte Team ist. Mal sehen, was die Hertha da so veranstaltet. Und Wir haben Niedersachsen-Derby. Hannover empfängt Osnabrück. Also ganz viele geile Spiele. Ich glaube, der nächste Zweitligaspieltag lohnt sich. Aber wir wollen ein bisschen ausführlicher über Schalke gegen Magdeburg sprechen. Wir haben es, glaube ich, schon häufig jetzt betont. Wir müssen. Wir müssen, sonst wird es dünn. Und ich habe so ein bisschen Angst vor den sehr körperlich starken und vor allen Dingen offensiv sehr kreativen und schnellen Magdeburgern. Ich denke da so ein bisschen an einen Artig, der wirklich immer sehr, sehr stark da agiert. Und ich sag mal so, die Offensive ist mit Hamburg die beste der Liga. Am Ende stehen jetzt bisher 13 Tore zugute. Man kann aber auch sagen, Magdeburg hat auch schon 8 Gegentore bekommen. Das ist für die Verhältnisse, ich sag mal, in der oberen Tabellenhälfte sehr, sehr viel. Da hat tatsächlich nur Lautern auf Platz 6 9 bekommen. Und da muss man ja zu sagen, auch einmal zu 9 halt gegen Schalke, wo man sich 3 gefangen hat. Und ansonsten hat die ganze obere Tabellenhälfte weniger Gegentore bekommen. Der erste, der dann mehr Gegentore bekommen hat, ist, na klar, Schalke. Wir haben 9. Also ich sag mal so, offensiv könnte da was möglich sein. Das ist jetzt keine absolute kein Verteidigungsbollwerk, so wie Wiesbaden, die ja erst jetzt gegen Schalke überhaupt den 3. Gegentreffer bekommen haben. Den 4. Entschuldigung. Sondern eine Mannschaft, die offensiv, ja, halt einfach gerne mehr Tore schießt als der Gegner. Und sagt, ja, okay, wenn der Gegner 3 Tore macht, machen wir halt 4. Das heißt, defensiv bitte souverän stehen und offensiv die Chancen, die man mit Sicherheit bekommen wird, nutzen. Dann kann das was werden. Und damit kommen wir zum Tippspiel. Felix, was sagst du? Ach, übrigens, ich habe 6 Punkte Vorsprung. 1-1. Ich habe recht gehabt mit Wiesbaden gegen Schalke.
Ja, ich war bis zur 95. war ich mir auch sicher, dass ich 4 Punkte hole, weil ich habe 1-0 für Schalke getippt. Aber nein. Magdeburg. Schalke, Magdeburg. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie Magdeburg spielen wird. Jetzt hat man ja auch gesehen, zu Hause hatten sie auf jeden Fall den Mut, gegen einen Absteiger so offensiv weiter zu spielen. Frage ist, haben sie auch den Mut, so offensiv zu spielen, wenn ja die Donnerhalle wieder gefüllt ist und 60.000 Menschen gegen dich hast? Da wird es ein bisschen drauf ankommen, ob wir dann auch die Räume kriegen dafür. Für unsere wenigen offensive Aktionen. Es ist schwierig, finde ich. Also wenn man nach dem Trend geht und Magdeburg wieder so viele Tore schießt, wir vielleicht auch mal den einen oder anderen. Komm, ich gehe mit dem Tor rein, spiele, ich sage 3-2 für Schalke. Ich kann nicht gegen Schalke tippen.
Ja, ich kann nicht. Ich werde diesmal auch auf Schalke tippen wieder. Aber ich wollte auch ein torreiches Spiel tippen und 3-2 zerschießt mir gerade so ein bisschen mein Tipp, deshalb sage ich, Schalke gewinnt 4-3.
Jo!
4-3.
7 Tore und 5
klar,
Tore.
Sieben Tore. Da wären 3 weniger als im letzten Magdeburg-Spiel. Ne?
Ja, also,
muss man halt auch mal sagen, ne?
Vielleicht sind wir da.
Also, was wir mal da sehen.
Schauen wir mal,
was wird.
Ja, also das beschreibt es echt ganz gut. Also, man muss jetzt halt echt gucken. Weil wenn das jetzt in die Hose geht, ne?
Wenn das am Samstagabend schief geht, dann kippt auch da, glaube ich,
Ich glaube, das ist auch ein ganz, also darf man eigentlich noch
ganz
nicht so
wenig
früh sagen.
Das
es könnte wegweisend für die ganze Saison auch werden, das Ding jetzt.
Ja.
So, jetzt hast du 2 Wochen Zeit, jetzt kannst du nochmal justieren.
Jetzt auf Schalke kippt dann ja auch ganz schnell die Stimmung. Ja, ja. Wenn wir da Magdeburg mit 4-0 aus der Halle schießen, na, dann... dann ist da die Stimmung wieder ganz super und dann fahren wir wieder als, wir werden Meister und holen den Pokal, fahren wir dann wieder auswärts nach Pauli.
Ja.
Also das ist ja das Schöne, aber ja, ihr hört es, wir sind vorsichtig optimistisch, dass es jetzt was wird, aber das gegen Wiesbaden war mal wieder nichts und also ich glaube, bei uns beiden liegt die Hoffnung einfach in der Länderspielpause.
Auf jeden Fall.
Und ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Wir sind jetzt auch eine Woche ruhig. Guckt euch die Länderspiele an, guckt euch die letzten Spiele von Hansi Flick an, wehe nicht. Und schauen wir mal, ob wir für die Heim-EM gut gerüstet sind. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Folgt uns auf Instagram, Schalke, die Nordkurve und ich, wo ihr nichts verpasst und immer vorher auch gebrieft werdet über den Gegner nochmal etwas genauer, als wir das hier tun. Ansonsten bis in 2 Wochen. Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf. Tschüss.